SWR Kultur. Gast vor acht.
Und heute ist das ein Mann, der ein neues Literaturgenre erfunden hat, den Forsthaus-Krimi. Der Autor arbeitete fürs Radio, dann fürs Fernsehen und er stammt tatsächlich aus einer Försterfamilie in Hessen. Herzlich willkommen.
Hallo.
Inzwischen gibt es ja Krimis, Herr Stoll, mit den unterschiedlichsten Schauplätzen oder Hauptfiguren. Eifel, Schwarzwald, Hohenlohe, Bretagne. Ihre spielen zwischen Taunus und Westerwald im Lahntal, wo Sie auch wohnen?
Ja, ich bin jetzt wieder, nachdem ich in einem Forsthaus aufgewachsen bin, tatsächlich vor 5 Jahren ins Lahntal gezogen, weil es dort ein Forsthaus gab, was man erwerben konnte. Und ja, jetzt bin ich dort in Alleinlage, direkt an der Lahn, viel Wald drumherum und fühle mich pudelwohl.
Sie entstammen einem, so heißt es in der Verlagsbeschreibung, alten nassauischen Förstergeschlecht. Wie alt denn und wo genau hat das denn gewirkt?
Also die ersten Aufzeichnungen der Stolzschen Spießförster hieß das damals noch, also heute würde man sagen Revierförster, die gibt es seit kurz nach dem 30-jährigen Krieg. Also es sind schon ein paar hundert Jahre und tatsächlich bis heute, bis zum heutigen Tag ist immer einer tatsächlich Förster geworden oder in dem Forstberuf aktiv gewesen. Also jetzt mein Bruder, jetzt macht es im Ministerium, ist dort für Forsten zuständig, aber diese Tradition hat sich bis jetzt immer gehalten und wir sind jetzt alle gespannt, wie es in Zukunft aussehen wird, weil im Augenblick schwächelt die neue Generation ein wenig, aber zumindest eine Meeresbiologin haben wir jetzt dabei, das würde ich mal so als Förster unter Wasser gelten lassen.
Wie tief im Wald sind Sie denn selbst aufgewachsen und wie war das so im Vergleich zu der Kindheit und Jugend der Stadtkinder, die Sie ja wahrscheinlich dann in der Schule getroffen haben.
Ja, ja, das ist schon, ich denke, ein riesiger Unterschied. Es ist ein altes Fachwerkhaus direkt am Wald. Also zur Schule ging man auch nur durch den Wald als Kind. Ja, es gab jetzt für uns keinen Kindergarten, das wäre nie eine Option gewesen. Da wurde morgens die Tür zum Wald, dieses Tor, aufgeschlossen. Und dann war man den ganzen Tag auf diesem Abenteuerspielplatz unterwegs, hat Tiere beobachtet, ist auf Bäume geklettert, ist da runtergefallen. Hat also auch viel über die Schwerkraft gelernt, hat Bäche gestaut, abgestürzte Flugzeuge oder was davon übrig geblieben ist, ausgebuddelt und natürlich immer die Jahreszeiten ganz intensiv erlebt. Also was anderen wahrscheinlich auf den ersten Blick furchtbar langweilig vorkommt, war einfach ein ganz toller Lebensraum und das hat mich, denke ich mal, geprägt.
Ihre Familie hat also das Konzept Waldkindergarten schon vorweggenommen, lange bevor das in der Pädagogik Thema war.
Ja, das ist schon ganz richtig und nichtsdestotrotz, vielleicht auch deswegen ist der Protagonist der Forsthaus-Krimi-Reihe Justus Hauber auch dabei, einen Waldkindergarten zu unterstützen. Aber ganz kurz noch auf das Forsthaus zurückzukommen, gerade in kleinen Orten, da war ja wirklich, ja, was gab es da? Die Säulen waren der Lehrer, der Pfarrer und der Förster. Also jeder hat sofort auch einen Bezug dazu, zum Wald, denke ich mal, auch. Und auch in einem Forsthaus gibt es denn Traditionen, also zum Beispiel einen Weihnachtsbaum für die Tiere zu schmücken, war wahrscheinlich nur ausgedacht, damit wir mal am 24.12. für 2-3 Stunden aus dem Haus kamen und die Vorbereitungen dort abgewickelt werden konnten. Und neulich hat mir jemand sogar darauf hingewiesen, von Gabriele Münter gibt es da ein Bild mit dem gleichen Titel, der Weihnachtsbaum der Tiere. Also zusammengefasst schon eine sehr spezielle Jugend und durchaus schön.
Sie haben ihn gerade schon angesprochen, die Hauptfigur Ihrer Fausthaus-Krimis, Justus Hauer, der besitzt einen Wald im Tal der Lahn, also so wie Sie, da haben wir einen Bezug. Er selbst ist aber Kunstlehrer in Frankfurt am Main. Wie kamen Sie auf den und was ist das für einer?
Also Justus Hauer ist Studienrat, der wird es auch nicht weiterbringen. Das ist jemand, der vollkommen unambitioniert ist, der Wald natürlich mag, weil er da auch groß geworden ist, immer auch dorthin fährt ins Forsthaus, weil seine demenzkranke Mutter dort alleine lebt. Er ist kein verhinderter Künstler, aber Kunst interessiert ihn und ihn interessiert im Prinzip jedes Detail. Also ist es bei Hogarth irgendwie ein kleines goldenes oder goldfarbene Metallkonstruktion am Fuß eines Kindes oder was ist bei dem Abendmahl von Da Vinci, was bedeutet jetzt vor Judas, jetzt nicht der Sack mit dem Geld, sondern dieser umgestürzte Salzstreuer. Also er kann sich in diesen Details verlieben und genau das ist etwas, was ihn nachher auch für die Kommissarin, wenn es dann zum Falle kommt, nützlich macht.
Hat er das von Ihnen, dieses genau aufs Detail schauen? Oder andersrum gefragt, haben Sie es auch?
Also ich bin ausgebildeter Musiker, von daher schaue ich ein bisschen anders aufs Detail. Aber natürlich, klar, bei einem Musikstück, das aus geschätzt, was weiß ich, 150.000 Noten besteht, achtet man auf jede Note. Und insofern denke ich mal schon, dass es ja für mich auch prägend ist.
Sie haben jetzt schon einiges umrissen. Es ist ein Krimi, aber es geht auch um, so habe ich sie jedenfalls gelesen, kommunalpolitische Absprachen und Machtkämpfe, um handfeste wirtschaftliche Interessen. Also auch davon erzählen Sie. Was wollen Sie vermitteln mit Ihren Büchern?
Also was das Schöne, finde ich, an dem Genre Krimi ist, dass man noch etwas anderes mittransportieren kann, ohne dass es irgendwie zur Ideologie ausartet oder sonst was. Also hier hat mich interessiert, weil es das wirklich gibt, junge Politiker auf dem Land, die sich engagieren und die inzwischen wirklich auch Gefahren ausgesetzt sind, Anfeindungen ausgesetzt sind. Das, finde ich, ist schon ein heftiges Thema. Und das zweite Thema ist natürlich Ökologie. Also nicht jedes Windrad muss vielleicht schlecht sein, wenn sich dieses Windrad auf eigenem, also auf dem gemeindeeigenen Boden befindet, weil dann hat auch die Gemeinde, wenn sie es geschickt macht, einen Erlös daraus. Und in dem Fall geht es darum, dass in dem Lahntal ein riesiges Pelletwerk gebaut werden soll. Und da stellt sich schon die Frage.
Also Holzschnitzel. Ne?
Genau, Holzschnitzel, die dann verbrannt werden nach allen Regeln der Kunst, sofern denn genügend Holz dafür da ist. Und diese Fragen kann man da eigentlich ganz gut mittransportieren, ohne da irgendwie den Zeigefinger zu heben. Das sind Dinge, die Menschen betreffen, wie im ersten Band das mit der Demenz der Mutter, die also langsam sich entwickelt. Und das finde ich ist ganz wunderbar, in einem Krimi das auch mitzuerzählen.
Was Sie noch alles erzählen und vermitteln wollen und was der Wald Ihnen bedeutet, darüber sprechen wir gleich noch weiter. Nach Musik von Ina Hagenau alias Ian A. I go to the forest.
I go to the forest to count the leaves. I go to the forest to blend in. I go to the forest to hide and seek. I go to the forest to stand things.
Christoph Stoll ist heute unser Gast vor 8 in SWR Kultur am Abend. Ausgebildeter Musiker, Radio- und Fernsehjournalist und seit einiger Zeit auch Krimi-Autor. Zwei sind bisher erschienen mit dem Kunstlehrer und Waldstückbesitzer Justus Hauer als Hauptfigur, nämlich Waldesdunkel und Baumsterben. Ja, sie stammen aus einer Försterfamilie, wohnen jetzt auch wieder in einem Forsthaus, Herr Stoll. Es ist aber nicht das, in dem sie aufgewachsen sind. Aber ist es ähnlich?
Nein, es ist nicht vergleichbar. Das eine, in dem ich aufgewachsen bin, das gibt es, glaube ich, auch jetzt gar nicht mehr als Forsthaus. Und nein, sie sind nicht ähnlich. Das ist in dem Fall aber trotzdem auch wieder Alleinlage. Wie gesagt, schon der Unterschied, dass es am Fluss ist. In einem Tal ist schon deutlich anders als im Taunus. Aber letztendlich, die Tiere sind die gleichen, die da morgens kommen, wenn die Rehe dann wieder mal die Rosenknospen snacken oder abends das Konzert des Uhus losgeht. Das ist, wie gesagt, Wald ist Wald.
Jetzt hat Ihre Hauptfigur, Justus Hauer, ja ein bisschen Wald von der Familie geerbt. Wie viel Wald haben Sie denn noch von Ihrer Familie?
Die Bäume kann man beinahe zählen. Justus Hauer hat auch ein ganz kleines Waldstück und das ist auch ein Thema, weil gerade diese kleinen Waldstücke sind problematisch für die Besitzer. Warum? Die werden häufig durch Erbe wird da immer wieder geteilt und es bleibt etwas übrig, was eigentlich mehr Kosten verursacht, als dass es dann auch Spaß macht. Also insofern kämpft da auch der gute Justus Hauer mit diesen Kleinstwaldbesitzern, von denen es Tausende in Deutschland gibt.
Sie haben ja schon gesagt, dass Sie eben das Genre Krimi nutzen, um verschiedene Dinge zu vermitteln, also zum Beispiel ökologische Themen, auch so ein bisschen Waldwissen an sich. Also ich nenne ein Beispiel, so der erste Lehrsatz, der mir sofort hängen geblieben ist, Fichten sind Flachwurzler, auch weil er so schön alliteriert. Also auch solche Dinge so ein bisschen grundsätzlich, was ist Wald eigentlich, wie geht's Bäumen, wie funktioniert das?
Ja, ich glaube, weil es schärft den Blick, wenn man darauf schaut. Jetzt braucht man gar nicht eine Schwarzerle von der Roterle unterscheiden zu können. Das muss man nicht. Aber ich sag mal, wenn man ein bisschen was weiß, fällt einem auf, okay, dieser Samen, der wird über viele Meter transportiert. Warum wächst bei mir auf dem Balkon auf einmal eine Eiche? Ja, da war vielleicht der Eichelherr unterwegs und hat was versteckt von den Tausenden, die er versteckt und ein paar vergessen hat. Und so gibt es ganz vieles, was einem einfach noch ein bisschen Spaß macht dabei.
Wie hat sich eigentlich der Wald also verändert oder die Wälder, in denen Sie so aufgewachsen sind? Also es ist ja nicht so weit weg von Ihrem jetzigen Wohnort seit Ihrer Kindheit. Also ich denke mal, dass die Baumsorten ungefähr vergleichbar sein werden. Also wie stark hat sich das verändert?
Ja, also was mir auffällt, ich bin ja kein Förster, aber was mir auffällt, dass früher die Wälder sehr viel aufgeräumter, ordentlicher waren. Da gab es Abteilungen, da gab es nur diese Baumsorte und andere. Heute versucht man das zu mischen. Und ja, ich meine auch diese Verantwortung, das muss man sich vorstellen. Also man muss jetzt auf den Klimawandel sich einstellen. Kein Pro-Seminar, Achtung, sondern einfach nur so. Und jetzt ist die Frage, welche Baumsorte nimmt man? Gut, da gibt es vom Ministerium aus genaue Berechnungen auf 100 Jahre angelegt. Und wenn man bedenkt, dass so ein Baum, so eine Buche, was weiß ich, 150 Jahre braucht, bis sie quasi geerntet werden kann, ist das eine Riesenverantwortung, diese Entscheidung zu treffen, weil natürlich nicht nur die Bäume, die jetzt im Süden gut mit wenig Wasser auskommen, geeignet sind, weil die müssen trotzdem ja auch resistent sein, wenn es im Frühling nochmal einen Frost gibt. Also ich finde es einen wahnsinnig schwierigen Job, den zu machen, weil man auch ja über Generationen hin agiert.
Aber war das nicht bei Waldbesitzern, also jetzt vor allem bei Familien, die wirklich von Wäldern leben, von der Forstwirtschaft, was dann gut sehr oft adlige Familien waren, muss man ja auch sagen, auch entsprechend große. Aber war das nicht doch schon immer auch dieser Blick in die weite Ferne, also zeitlich gesehen, dass man wirklich für die nächsten Generationen schon mitdenken muss?
Ja, immer basierend auf dem Wissen. Aber wissen Sie, man hört ja immer häufig ja wegen Borkenkäfer diese blöde Fichte und warum baut man die an? Ja gut, nach dem Krieg braucht man einfach Baumaterial. Und da war natürlich die Fichte, später ein bisschen gefolgt noch durch die Douglasie, das ideale Holz, um schnell zu Bauholz zu kommen. Ja, also insofern ändern sich da auch immer die Zusammenhänge und die Konstellation. Aber ich sag mal, letztendlich ist es immer gut, wenn es nicht diese Plantagenkultur ist, wie sie es früher viel häufiger gab.
Da kam jetzt schon wieder viel Fachwissen raus, auch ihrerseits, ohne dass es Pro-Seminar wird, keine Sorge. Also da haben wir auch schon wieder so einen wirtschaftlichen Aspekt gerade von Ihnen gehört. Aber wir Deutschen, wir verklären den Wald ja auch gerne, ne? Als mystischen Ort, als Ort, wo wir mit der Natur in Kontakt treten. Das Stichwort Waldkindergärten hatten wir vorhin auch schon. Taugen Wälder heute noch als Identitätsstifter?
Ich denke ja, und ich denke mal, spätestens seit Corona hat es dann auch so eine kleine Infusion gegeben, die das verstärkt hat.
Eine Frage noch zum Buch, zu den Büchern. Wird es eigentlich jetzt eine Serie? Denn Sie haben ja nun mal feste Figuren etabliert, so wie der einst Jacques Berndorf eine geschaffen hat mit seinem Ermittler Sigi Baumeister in der Eifel oder Ton Hillenbrand mit seinem luxemburgischen Koch Xavier Kiefer.
Ja, also lustigerweise war es so, dass der Verlag, als er davon hörte, ich habe ja auch keinen Agenten oder sonst was, die waren so begeistert, dass sie gesagt haben, okay, dann machen wir eine Reihe draus. Also der nächste Band kommt im März raus. Also das ist das, was ich dazu sagen kann.
Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, Christoph Stoll. Die beiden Forsthaus-Krimis sind im Pieper Verlag erschienen. Dankeschön.
Sehr gerne.